Hallo und herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Davina Brumbauer, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sprechen in dieser Folge über Kunst als Geldanlage. Das klingt in der Theorie ja ziemlich gut. Man verschönert sein Zuhause, kann das Objekt jederzeit wieder verkaufen und im besten Fall gewinnt es auch noch an Wert. Aber wie kommt man überhaupt zu Gemälden, Schmuck und anderen wertvollen Objekten? Was es dabei zu beachten gibt und für wen das Investieren in Kunst überhaupt was ist, das erklärt uns in dieser Folge Dr. Marianne Hussel-Hörmann. Sie ist als Expertin für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts im Auktionshaus Dorotheum in Wien tätig. Hallo, Frau Hussel-Hörmann.
Grüß Gott, freue mich.
Bevor wir loslegen, abonniert Lohnt sich das doch am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört, dann verpasst ihr keine Folge. So, Frau Hussel-Hörmann, ich habe mir ein wenig was angespart und möchte mein Geld investieren. Kann ich mir jetzt so einfach einen Monet kaufen?
Aus Druck ja, ja, das können Sie sicher jederzeit.
Das geht sich aus wahrscheinlich, genau.
Nein, das können Sie höchstwahrscheinlich nicht. Nicht nur, weil die Summen da, also bei so großen Namen und so bedeutenden Künstlern, ja wirklich in Sphären sind, die für den Normalverbraucher oder Normalverdiener einfach zu hoch sind. Ich glaube, Sie können es auch nicht, weil die Ware begrenzt ist und weil dann sehr viele Interessenten dahinter sind und man nicht immer alles überall kaufen kann, wenn die Ware begrenzt ist. Das gehört auch dazu.
Versuchen wir es mal der Reihe nach durchzugehen. Was ist denn der Kunstmarkt eigentlich und was wird dort gehandelt?
Ich würde sagen, seitdem der Mensch Kunst geschaffen hat und sie sind halt nicht immer, jeder Mensch hat die gleichen Talente und die gleichen Begabungen und jemand hat aber besonders gut Begabung, ist sehr gut mit den Händen, ist sehr geschickt, kann verschiedene Dinge machen. Das erregt das Gefallen der anderen und der möchte das dann erwerben und für sich haben. Sein Heim zu schmücken, als Trophäe, was auch immer. Also seit Beginn gibt es Kunst und gleichermaßen gibt es seit Beginn dann auch einen Kunstmarkt. Der hat sich natürlich geändert. Aber Kunst wird gehandelt. Kunst ist eine Ware, ist ein Objekt, ein besonderes Objekt, das ist gar keine Frage. Aber es braucht einen Markt, weil derjenige, der das schafft und dafür sehr viel Zeit investiert, sehr viel Können, sehr viel Wissen, der möchte ja davon auch leben. Und so entsteht ein Markt und das ist der Kunstmarkt.
Und das ist ja wahrscheinlich sehr vielfältig, weil ich denke jetzt im ersten Moment an berühmte Gemälde, aber vor kurzem hat ja auch zum Beispiel die Schmuckauktion von Heidi Horten Schlagzeilen gemacht. Da hat ja fast jedes Einzelstück, glaube ich, einen Wert von mehreren Millionen Euro. Wie ist denn das, was gibt es denn da alles?
Also Kunst ist sicher ein breit gefasster Begriff. Wie gesagt, am Beginn steht die Kreativität des Menschen und was er aus dieser Kreativität macht. Das kann einerseits etwas sein mit den Händen, also das Handwerk ist eigentlich die unabdingliche Basis für eine gute Kunst. Heute in der modernen Kunst sind sehr viele Ideen, die auch wichtig sind, hat sich ja überhaupt sehr erweitert. Aber natürlich ist es Schmuck, wenn man, also Goldschmiedekunst ist eine faszinierende Kunsthandwerk oder Kunsttätigkeit und das Verständnis, dass man für Steine braucht oder wie man mit Gold arbeitet und Silber und so weiter. Also es ist sehr breit gefasst, aber zum Beispiel wir versteigern auch Wein und das gar nicht schlecht. Also auch Wein ist natürlich, die Herstellung von Wein ist auch eine Art von Kunst. Ja. Um ein guter Winzer zu sein, reicht es nicht einfach nur die Reben zu pflücken und zu zermatschen und das gären zu lassen, sondern da ist ganz, ganz viel Wissen und auch sehr viel Intuition und Gespür. Das ist auch ein Teil der Kunst. Also es ist Wein, gehört dann auch dazu.
Interessant, das wusste ich gar nicht. Können Sie uns in etwas sagen, wie viel so ein Wein wert ist, der bei Ihnen versteigert wird?
Unterschiedlich natürlich, ja. Es hängt ganz stark von den Jahrgängen ab, aber zum Beispiel, jetzt muss ich mich entschuldigen, da habe ich mich nicht vorbereitet, aber ein 1962er, die Marke weiß ich jetzt leider nicht, Weinflasche haben wir versteigert für 26.000 Euro. Also das ist schon ein ziemlicher Wert, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass dieser 1962er Jahrgang ein ganz, ganz besonderer war. Gibt es natürlich auch nicht viele Flaschen.
Sie haben jetzt schon gesagt, Anlegerinnen und Anleger wollen sich was Schönes kaufen, das Zuhause verschönern oder eben einen guten Wein zu Hause haben. Ist das Ziel immer eine Wertsteigerung oder warum macht man das eigentlich?
Ich würde das nicht sagen, dass die Wertsteigerung das Ziel ist. Es gibt Sammler, für die es das Ziel ist, ja, und das ist ganz klar. Es gibt aber sehr, sehr viele Sammler oder auch Heimalkäufer. Nicht jeder ist ein Sammler, nicht? Aber jeder, der Interesse an der Kunst hat, der sammelt aus ganz unterschiedlichen, oft überhaupt nicht mit Geld zusammenhängenden Gründen. Einerseits, weil er ein bestimmtes Motiv interessiert, weil ein bestimmter Künstler ihn interessiert oder eine Epoche oder eine bestimmte Handfertigkeit, was auch immer. Also da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Zugänge. Ich glaube, der schönste Zugang ist, wenn man eine Kunst findet, eine Kunstform findet, der einem persönlich ganz viel weit bringt. Ja? Sehr viel Freude bringt beim Betrachten, selber inspirierend ist und so in dieser Hinsicht. Das ist eigentlich auch der Wert der Kunst, dass man eine Freude am Betrachten hat und einen Respekt vor dem Können, der dahinter steht.
Und angenommen, ich will da jetzt einsteigen. Ich habe noch selbst noch keine Kunst, aber ich interessiere mich sehr für einen Künstler oder eine gewisse Sparte. Wie fange ich denn da an?
Ich glaube, am Beginn sollte das Schauen stehen. Ja, das ist so, man geht in Museen, man sieht eine Ausstellung. Plötzlich da merkt man, das spricht mich an, da möchte ich mehr davon wissen. Also so ergeht es eigentlich ganz vielen Leuten, die eigentlich von Kunst fern sind, aber dann doch mal eben in eine Ausstellung gehen und sagen, wow, das ist einfach sehr spannend, das gefällt mir. Dann soll man sich erkundigen. Es gibt genügend Personen, die sich sehr gut auskennen, ob es ein Galerist ist, ein Kunsthändler oder Experten im Auktionshaus oder der Künstler selbst natürlich. Ja. Man soll sich mal erkundigen, eine gewisse Wissensbasis schaffen, vergleichen, schauen oder auch ganz spontan kaufen, ist auch gut möglich. Das Kaufen selber ist wie, wenn man in einem Geschäft geht und sich vielleicht einmal ein Luxuslabel kauft. Aber es gibt sicher auch Kunst, die sehr bei günstigen Preisen beginnt, also unter 1.000 Euro, auch unter 500 Euro. Das sind dann eher Papierarbeiten natürlich, nicht gerade Öl, nicht Leinwandarbeiten. Aber zum Einsteigen sind diese Sachen, um auch ein Gespür für die Kunst zu bekommen, ein sehr guter Weg, ja? Dass man sich mit Papierarbeiten beschäftigt. Bekommt man auch für ein paar hundert Euro zum Beispiel. Ja? Braucht man nicht die ganz große Börse.
Also wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eine Palette von großen und berühmten und sehr teuren Kunstwerken und jetzt, wie Sie gesagt haben, auch wahrscheinlich doch sehr viele weniger berühmte Werke, die nicht so teuer sind. Welche Faktoren beeinflussen denn den Wert von Kunst?
Es ist auch unterschiedlich. Wenn ich ein Bild bekomme im Auktionshaus, dann schaue ich erst einmal, ob die Qualität gut ist. Qualität ist nicht das, was einem gefällt, sondern Qualität ist ein Erfahrungswert, den man durch eine langjährige Tätigkeit, durch eine Schulung des Auges, wenn man so will, auch bekommt. Und da gibt es einfach, da merkt man einfach, wie sitzt der Malstrich, wie ist die Komposition und so weiter. Gibt es also Kriterien, die diese Qualität bestimmen. Also das ist das Erste, was man sieht. Natürlich spielt der Künstler oder die Künstlerin auch eine Rolle. Ist er signiert, ist immer ganz wichtig und ist dieser Künstler bekannt und was hat er bis jetzt schon für Preise erzielt. Das Motiv ist wichtig, also ein Landschaftsbild, auch dazu, wenn man weiß, wo diese Landschaft ist, ist sicher attraktiver als irgendein Porträt. Bei der abstrakten Kunst spielen auch die Farben eine Rolle, auch die Art, wie der gestische Farbauftrag ist. Also das sind vom Motiv her wichtig. Dann natürlich auch der Bildträger, ist es auf eine Leinwand oder ist es eine Papierarbeit, das hat schon auch einen gewissen Einfluss. Auch die Größe hat einen Einfluss, wobei man sagen kann, ein kleines Bild kann oft teurer sein als ein sehr großes. Also das ist nicht so eins zu eins so zu übernehmen, aber natürlich muss man eine Größe auch mit einbeziehen. Dass ein Künstler oder eine Künstlerin besonders wertvoll ist, hängt natürlich mit der Nachfrage zusammen. Nachfragen kann man auch machen, wenn man so will. Ja, also das ist ganz klar, dass wenn jemand sehr präsent ist, viele Ausstellungen hat, viel über ihn geschrieben wird, dass er dann interessanter wird als jemand, der nur für sich arbeitet und den man nur im sehr privaten Bereich oder nur in sehr kleinen Ausstellungen sieht.
Sie haben jetzt schon sehr viel angeschnitten, wo man was kaufen kann, wer einen dabei beraten kann. Und ich glaube, für Einsteigerinnen und Einsteiger wirkt das alles in sich ein bisschen geschlossen und recht schwierig zum Reinkommen. Ist das so? Muss man vielleicht reich sein oder besondere Kontakte haben? Oder an wen wendet man sich da?
Man soll die Hemmschwellen überwinden. Damit, glaube ich, kämpft der Kunstmarkt prinzipiell, damit kämpfen auch Museen, dass so gefühlt eine Hemmschwelle ist, weil automatisch hat es auch ein bisschen was Erhabenes, wenn man so will, also unter Anführungszeichen oder was Besonderes, wenn man in ein Museum hineingeht und diese herrlichen Bilder sieht, auch der Raum und die Halle und die Atmosphäre, so eine spezielle, soll auch so sein, weil man möchte ja Wertschätzung ausdrücken. Diese Hemmschwelle sollte man nicht haben. Ja, es ist wirklich immer zugänglich und wenn jemand nicht offen ist mit seinen Erklärungen oder bereit ist, eine Frage zu beantworten, dann muss man sich halt an jemanden anderen wenden. Ja. Aber man sollte keine Scheu haben. Die Kunst ist für alle da. Vor allem zum Betrachten ist sie wirklich für alle da. Dafür ist es ja auch eine Galerie, auch ein Geschäft oder ein Auktionshaus. Es steht sowieso immer offen. Also von dem sollte man keine Scheu haben.
Das heißt, man kann in ein Auktionshaus gehen. Es gibt aber auch Messen, glaube ich, oder?
Kunstmessen gibt es regelmäßig, mittlerweile schon wirklich an sehr großer Zahl. Man kann da so in verschiedene Städte fahren, aber in Wien gibt es genügend Kunstmessen, wo man auf einem Platz eben sehr viel Kunst anschauen kann. Das Auktionshaus hat den Vorteil, dass es das so quasi das ganze Jahr über tut und dass man wirklich ein sehr breites Angebot an Ware sehen kann und sich auch dabei dann orientieren kann, was einem vielleicht besser gefällt und was nicht.
Jetzt haben Sie zu Beginn schon gesagt, für viele Anlegerinnen und Anleger steht vor allem das Schöne und die Kunst im Vordergrund. Aber natürlich ist es auch Geld, das man da rein investiert. Welche Vorteile hat es denn abgesehen davon, dass man dann was Schönes besitzt aus finanzieller Sicht?
Aus finanzieller Sicht würde ich sagen, wofür hat man Geld? Das ist ja eigentlich nicht uninteressant, wenn es nur irgendwo am Konto liegt, sondern man möchte mit dem ja auch etwas investieren und etwas tun. Kunst ist ein Sachgegenstand, das ist ein bleibender Wert, das vergeht ja nicht. Ja, vor allem muss man natürlich schon schauen, dass man es in einer gewissen Weise auch pflegt. Aber es ist ein bleibender Wert. Es ist etwas, was einem selber freut, womit man sein Heim eben schmücken kann, womit man sich auch unterhalten kann. Und es ist ein Wert, den man weitergeben kann. Also das ist ein Erbe. Ich finde zum Beispiel, sollte man nicht außer Acht lassen, dass wenn man im Haus seiner Eltern ein gewisses Bild oder gewisse Bilder kennenlernt und wenn man das dann erbt, dann sind auch immer wieder die Eltern auch mit dabei, sage ich einmal so. Also ganz viel fließt in so ein Bild hinein, die Erinnerung an eine Kindheit oder was auch immer. Dieser Erinnerungswert, den Kunst speichern kann, ist, glaube ich, ja sehr groß. Und da ist sozusagen Geld auch gut angelegt, ja, weil es wirklich einen bleibenden Wert schafft. Oder auch einen Wert, den man dann wieder lukrieren kann, wenn man es eben verkauft. Das ist nichts, was einem immer bleibt, sondern was man eben auch wieder in den Markt zurückgeben kann. Kunst kann den Wert steigern. Das hängt aber auch ganz stark von der generellen Marktsituation einer Gesellschaft ab. Wir erleben jetzt einen sehr, sehr starken Kunstmarkt und wenn jemand vor 20, 30 Jahren in zeitgenössische Kunst investiert hat, dann hat er jetzt sicher einen sehr schönen Wertzuwachs, weil das Interesse der Gesellschaft für die zeitgenössische Kunst gewachsen ist, aber weil wir auch in einer sehr starken Marktgesellschaft leben. Das muss ja nicht immer sein. Ja? Wenn es Markteinbrüche gibt, sei es durch die verschiedensten Umstände, ja, am schlimmsten ist natürlich der Krieg, der wirklich viele Werte zerstört, dann verändert sich auch der Preis. Das muss auch so sein. Ja? Und das auch da ist, dass die Zeit natürlich auch ein Filter ist, dass es dann auch zeigt, welche Kunst tatsächlich noch über die Epochen hinaus eine Aussage machen kann und wo die Qualität noch deutlicher zu sehen ist, als vielleicht mitten im Zeitgeschehen. Es ist auf alle Fälle eine Wertanlage. Es muss nicht immer die ganz großen Sprünge geben, die gibt es aber auch. Also es gibt durchaus viele Beispiele, wo keine Aktie diesen Wertzuwachs erreichen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo der Wert erhalten bleibt. Und es gibt auch welche, wo der Wert dann sinkt. Ja. Das muss man ehrlicherweise dazu sagen, aber das Geld investieren als reinem Zweck der Wertsteigerung ist ein Spiel. Das ist bei den Aktien ein Spiel und das ist in jeder Investition ein Spiel. Je besser man die Regeln kennt und je aufmerksamer man den Markt verfolgen kann, desto eher wird man wahrscheinlich auch Chancen haben, dass das zur rechten Zeit wieder verkauft wird.
Es sind also andere Faktoren wie bei anderen Investitionen wie Aktien, aber es sind durchaus auch Faktoren, die man bedenken muss, wenn man jetzt an die Wertsteigerung denkt. Wie wir uns aber das passende Objekt auswählen, das sehen wir uns nach einer kurzen Pause an. Bis gleich.
Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
Und warum wird alles immer teurer?
Ich bin Tobias Holub.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit.
Und die Standard-Redaktion liefert Antworten.
Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
Frau Hussel-Hörmann, wie wähle ich denn das richtige Kunstwerk aus, damit es zu meinen Bedürfnissen und Finanzzielen passt?
Zwei Unterschiede. Bedürfnis ist was anderes als Finanzziel. Also Bedürfnis ist höchstpersönlich, muss dann eigentlich jeder für sich wissen. Habe ich den Platz für dieses Kunstwerk? Kann ich mir was Großes oder was Kleines in den Raum hängen oder stellen? Habe ich mehr Interesse für das Haptische, das Kulturale, für das Kunsthandwerk oder für tatsächlich einfach ein Bild? Reagiere ich auf Farben oder ist es mir wichtiger, ein Motiv zu haben? Mag ich lieber etwas haben, wo eine Geschichte erzählt wird, also das Figurative, oder mag ich lieber nur das Abstrakte? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und da gibt es dann auch unterschiedliche Orte, wo man so etwas auch finden kann. Wie gesagt, beim Aktionshaus hat man alles immer mehr oder weniger gleichzeitig und eine große Vielfalt. Aber das ist, wie gesagt, Bedürfnis ist subjektiv. Finanzziel muss man sich natürlich überlegen, was kann ich mir leisten, was will ich mir leisten? Will ich einen Kredit aufnehmen? Will ich die Möglichkeit haben, etwas abzustottern sozusagen mit einem Kredit oder wie auch immer? Oder habe ich mir einfach was angespart und dafür möchte ich mir etwas Schönes kaufen und teurer als diesen Betrag kann es nicht sein? Auch das ist eine subjektive Entscheidung. Eine Auktion ist insofern reizvoll, weil man hier Schätzpreise, die keine Fixpreise sind, angeboten haben. Das heißt, man kann wo einsteigen, wo der Preis sicher günstiger ist, als wenn man jetzt im Kunsthandel zum Beispiel was kaufen möchte. Hat aber das Risiko, dass es andere Leute eben auch sehen und dass dann der Preis natürlich steigt. Auktionen haben einen sehr spielerischen Charakter. Da muss man sich schon vorhinein sagen, nur bis hierher und nicht weiter, auch wenn es jetzt nur noch 10% höher ist. Aber man sollte das immer probieren. Da sind eben die Chancen, dass man das etwas günstig bekommt, aber natürlich auch das Risiko, dass etwas sehr, sehr hoch hinaufgeht, gegeben. Und das muss auch jeder wissen, will er etwas so unbedingt haben, dass er bereit ist, dafür auch einen Kredit aufzunehmen? Oder ist es etwas, wo man sagt, dieses Geld habe ich und dafür muss ich das bekommen, was mir auch irgendwie gefällt natürlich.
Jetzt haben Sie schon gesagt, man kann sich was kaufen und zu Hause aufhängen oder lagern. Da kommen ja wahrscheinlich weitere Kosten dann auf einen zu, oder?
Hängt auch davon ab. Also solange ich viele weiße Wände habe, die ich behängen kann, sind eigentlich keine Kosten. Es gibt schon, wenn ich ältere Bilder kaufe, manchmal die Notwendigkeit, dass ich es reinigen lasse oder dass vielleicht kleinere Farbausbesserungen notwendig sind. Das kostet zwischen, je nach der Größe, sagen wir, ein paar 100 € und maximal so 1.000 €. Ja, also da muss man schon sehr viel machen müssen. Es muss auch schon ein sehr großes Bild sein. Also das kann gegeben sein, aber sonst hängt man es einfach an die Wand und ist gut. Bezüglich Versicherung macht es dann einen Sinn, wenn man sich denkt, okay, ich möchte versichern gegen mechanische Schäden, dass jemand drankommt, dass es mir runterfällt, dass es dadurch einen Kratzer gibt oder so. Das kann man sich überlegen. Die Versicherungen hängen auch, also gibt es eigene Schätzung dafür und dann zahlt man da halt einen Promillebetrag. Das hängt auch davon ab, wie wichtig und wie gefährdet man das Kunstwerk sieht. Ja? Wenn man ein großer Sammler ist und eben keine Wände mehr hat, um etwas hinzuhängen, dann sind natürlich Lagerungen, sei es nun im Keller oder überhaupt ausgelagert, anzuraten. Und da hat man monatliche Kosten. Also im eigenen Keller nicht, da muss man aber halt diese Aufhängungswände oder Kisten, das muss man halt investieren. Ja, aber das ist eigentlich nicht das große Problem.
Man kann es woanders lagern, aber es gibt auch die Möglichkeit einer Leihgabe an ein Museum, oder?
Das kann man auch machen, ja. Das gibt durchaus, ist erfreulicherweise auch immer mehr im Kommen, dass es Dauerleihgaben gibt für Museen oder überhaupt Schenkungen, ja.
Und da muss man dann selbst nichts bezahlen wahrscheinlich, oder?
Nein, nein. Das Museum muss ja dann auch nichts bezahlen. Nein, also da kommt natürlich, es ist eine vertragliche Abmachung.
Mhm. Gibt es denn sonst andere Risiken, wenn ich jetzt Kunst bei mir zu Hause habe? Also ich werde sie wahrscheinlich versichern lassen und gegen Diebstahl vielleicht auch absichern. Und wie Sie schon gesagt haben, die Wertsteigerung ist halt immer ein Risiko, oder?
Ja, das ist ein Risiko, aber das wissen wir, glaube ich, von anderen Investitionen auch.
Wie hoch ist denn die Gefahr durch Fälschungen?
Naja, die soll man nicht außer Acht lassen. Natürlich, die gibt es da, weil dort, wo Werte sind, wo eine Nachfrage herrscht, kommen doch immer wieder andere bestimmte Personen auf die Idee, damit zu naschen mit gefälschten Dingen. Man muss auch unterscheiden, es gibt natürlich die bewusste Fälschung. Der berühmteste oder bekannteste, glaube ich, ist halt Beltracchi. Nicht? Von dem wissen wir auch, der hat das ganz gezielt mit sehr viel Recherchen und auch sehr viel Können hat er Fälschungen gemacht. Und es gibt aber auch sogenannte getaufte Bilder, also sehr viele Bilder, gerade aus den letzten Jahrhunderten, wurden hier nicht signiert, war den Künstlern nicht so bewusst, dass da eine Notwendigkeit besteht. Und die sind hier im Handel und dann kommt jemand drauf, naja, das schaut doch so aus wie der und der und das mache ich jetzt. Und diese Signatur, die schreiben wir jetzt darauf. Also es gibt Bilder, wo man sieht, die Signatur ist nachträglich angebracht. Das braucht man aber auch ein geschulteres Auge, um das zu sehen. Oder die Signatur von dem Schriftzug passt jetzt nicht in die Zeit, wie der Künstler damals signiert hat und auch gemalt hat. Auch dafür braucht es natürlich eine Erfahrung und eine Kenntnis. Aber das sind sogenannte getaufte Bilder, wo man eben ein unbekanntes Bild mit einem Namen adeln möchte, ja, damit einen gewissen Preis erzielt. Und dann gibt es einfach nur so Zuschreibungen an Künstler, ohne dass es irgendwie signiert ist, sondern wo es einfach ein Hörensagen. Also so oder zum Beispiel auch alte Rahmen, wo unten eine Plakette mit einem Namen steht. Früher war man da nicht so streng, hat auch nicht dieses Wissen gehabt und dann hat man eben auch gerne Bilder in einen Rahmen gehängt und unter einen Namen von einem bekannten Künstler, der bei genauerer Kenntnis es eben dann nicht möglich ist. Aber Fälschungen sind da, ja, sie sind auch ein Problem und deswegen, auch wenn man auf Flohmärkten geht, aufpassen. Man kann wunderbare Bilder zu sehr guten Preisen bekommen, aber man kann auch wirklich Fälschungen auflegen.
Das heißt, um sich da abzusichern, ist es schon ganz gut, wenn man einen professionellen Zwischenhändler hat.
Ist auf alle Fälle gut, ja, schon anzuraten.
Jetzt haben wir bisher nur darüber gesprochen, dass sich eine Privatperson mit dem eigenen Geld eine Kunst kauft. Gibt es denn auch andere Möglichkeiten, um in Kunst zu investieren?
Sie meinen als Beteiligung? Jein. Also ich verfolge das eher weniger, was sicher nach wie vor auch gebaut wird, dass sich Kunsthändler, Galeristen zum Beispiel zusammentun und ein Bild, das als am Auktionsmarkt angeboten wird, gemeinsam kaufen und gemeinsam auch den Käufer suchen und sich das dann halt teilen. Das ist schon ein langjähriger Usus dahinter. Das ist auch nicht verwerflich, sowieso nicht, aber das ist durchaus eine mögliche Praxis, weil oftmals ein Preis eines bedeutenden Künstlers das eigene Budget ja auch strapaziert. Aber es hat vor Jahrzehnten auch im Zuge des wachsenden Finanzmarktes und des Fonds- und Wertpapieranlagen auch die Ideen gegeben, einen Kunstfonds anzubieten. Das hat es auch in Österreich gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auch noch sehr präsent ist. Das verfolge ich zu wenig. Ich glaube, dass es nicht so wirklich befriedigend ist. Also in keiner Hinsicht. Weil nur dort zu wissen, in dem Depot gehört mir ein Bild, eine Ecke eines Bildes, und darauf zu hoffen, dass der Wert steigt und dass es zur richtigen Zeit verkauft wird. Aber dann habe ich ja überhaupt nichts von dem Kunstwerk.
Da ist die Motivation dann schon geringer.
Ja. Also ich weiß, man hat in England damals vor 20 Jahren ist das schon mal groß aufgekommen und das ist ganz sang- und klanglos wieder vorbeigegangen.
Jetzt sind wir schon sehr viel durchgegangen. Vielleicht fassen wir zum Schluss einfach nochmal zusammen. Was sind denn gute Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger, die sich für Kunst interessieren?
Also schauen, sich selbst erkundigen. Je besser seine Kenntnisse sind, desto sicherer ist man ja dann auch am Markt. Fragen stellen, auch immer ganz wichtig, keine Hemmschwellen zu haben, auch sich mit wirklich guter Kunst beschäftigen und Vergleiche zu ziehen. Vielleicht sollte man auch noch ergänzen gehen, natürlich ist es auch sehr reizvoll, wenn man Freunde hat, die Künstler geworden sind und die Vernissagen machen, dass man deren Lebenslauf und deren Werkverlauf verfolgt und vielleicht früh einsteigt und dann ein paar Jahre später wieder was kauft und so einen schönen Zyklus hat. Das ist auch sehr, sehr reizvoll, weil damit ja auch eine Freundschaft verbunden ist, in den meisten Fällen. Was sollte man noch bedenken, bei den richtigen Orten zu kaufen oder zu wissen, das Risiko ist es mir wert, wenn ich eben am Flohmarkt oder am digitalen Flohmarkt, im virtuellen Flohmarkt das ersteigere, dass man eben dann schon das Risiko hat, dass man einer Fälschung aufliegt oder einem nicht sehr guten Stück und das Foto hat ganz anders ausgeschaut, wie auch immer, aber dafür halt nicht so viel zahlt. Also wichtig ist schon, in einem Auktionshaus, wo alles abgesichert ist, wo man eine Expertise bekommt, etwas zu erwerben oder im Kunsthandel, wo ja auch der Kunsthändler für das Original gerade steht, ja, dass man dort kauft, dann hat man eigentlich auch eine Sicherheit, dass man Qualität bekommt und auch einen guten Preis. Man kann ja auch verhandeln, also das sollte man ja nicht außer Acht lassen. Ja, und dann sollte man sich überlegen, was ist mein Budget und passt das jetzt in meinen Raum hinein? Brauche ich das so? Und sich auch einen Plan machen, will ich kunterbunt kaufen oder will ich mich doch spezialisieren auf eine bestimmte Richtung, wo ich dann selber eben immer mehr zu einem, auch eine gewisse fachliche Kenntnis bekomme, die sehr befriedigend ist.
Es wirkt auf jeden Fall alles in allem wie eine sehr viel persönlichere Investition als jetzt am Aktienmarkt.
Das ist es auf alle Fälle.
Ja, also eigentlich ganz schön.
Sehr schön.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Und vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Feedback und Fragen schickt uns am besten an podcast@derstandard.at. Produziert hat diese Folge Christoph Grubitz. Ich bin Davina Brunbauer. Baba und bis zum nächsten Mal.
Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
Und wann fahren Autos autonom?
Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Florian Koch.
Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.